Ja, der Bruder Andreas Binner aus unserer Nachbarversammlung ist heute Morgen zu Gast bei uns und hält den Vortrag, wie man geistig wach bleibt. Bitte schön, Bruder Binner.
Ja, geistig wach bleiben. Ist es denn notwendig, uns Christen daran zu erinnern, wach zu bleiben? Wir wissen doch, in welcher Zeit wir leben, oder? Wo diese Welt hinsteuert. Warum muss man uns erinnern oder sogar ermahnen, wach zu bleiben? Warum ist es generell wichtig, geistig wach zu bleiben? Und was hilft uns dabei? Also spannende, interessante Fragen, die wir heute Vormittag zumindest zum Teil gern beantworten möchten. Den Schlüsseltext für unsere Betrachtung finden wir in 1. Korinther 16, Vers 13. Der Apostel Paulus schreibt hier unter Inspiration an die Christen: Bleibt wach, steht fest im Glauben, benehmt euch wie Männer, werdet stark. An wen erging dieser Rat damals vor 2000 Jahren? Auch an Christen, ne? Offensichtlich bestand schon immer, zu jeder Zeit, Grund dazu, Christen zu erinnern, zu ermahnen, wach zu bleiben. Oder andersherum gab es offensichtlich schon immer Situationen, die dazu führten, dass auch Christen geistig schläfrig wurden. Was heißt es, geistig wach zu bleiben? Was sagt der Apostel Paulus? Er sagt, steht fest im Glauben. Geistig wach zu sein heißt, im Glauben festzustehen. Es ist die eine Sache, die Wahrheit, die biblische Botschaft zu verstehen, kennenzulernen, zu verstehen, vielleicht sogar zu wissen, dass Jehova existiert. Aber diese feste Überzeugung zu erarbeiten, das enge Verhältnis zu Jehova, das uns die Motivation gibt, auch entsprechend zu handeln im Sinne Jehovas, das ist ein weiterer Schritt, ne? Und das müssen wir uns erarbeiten. Das müssen wir, diesen Glauben müssen wir uns erarbeiten und pflegen. Und das heißt es, geistig wach zu bleiben, dieses Bedürfnis zu erkennen und unseren Glauben zu pflegen. Ja, warum muss man uns erinnern? Wir wissen doch, dass wir das müssen, dass wir das sollen, wo wir leben. Der Herr Jesus Christus beschreibt am Beispiel der Tage Noahs, was dazu führt, dass Menschen im Allgemeinen in geistiger Hinsicht schläfrig werden. Lasst uns seine Worte in Matthäus 24, in den Versen 38 und 39 lesen. Matthäus Kapitel 24, die Verse 38 und 39. Jesus sagt hier: Denn so, wie sie in jenen Tagen vor der Sintflut waren, sie aßen, sie tranken, Männer heirateten und Frauen wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. Und so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Was machte die Menschen damals geistig schläfrig? Er spricht hier von Essen, Trinken, Heiraten. Das sind natürlich alles Dinge, die sind nicht im Widerspruch zum Worte Gottes. Essen und Trinken. Aber hier sind sie ein Synonym, ein Überbegriff für die alltäglichen Dinge, für die Alltagssorgen, die uns Menschen bedrücken. Der Kampf um die Alltagssorgen hielt die Menschen in den Tagen Noahs damals so sehr beschäftigt. All ihre Gedanken, ihre Gefühle drehten sich um das Alltägliche. Wo kriegen wir die Dinge her, die wir zum Leben brauchen? Wie können wir all das schützen gegen die Nephilim? Und da war das, was Noah zu sagen hatte, die Botschaft Jehovas, schien in dieser Situation für sie völlig uninteressant, unwesentlich, unbedeutend. Meine Güte, Noah, wovon redest du? Ein Regen, der alles vernichtet. Ein Holzkasten bauen aus harzigem Holz. Wir haben andere Sorgen, ne? Wir müssen uns um das Lebensnotwendige kümmern. Und du solltest auch lieber dein Holz nehmen, dein harziges, und einen Zaun um dein Haus bauen, um dich vor den Nephilim zu schützen. So mögen die Menschen damals gedacht und gefühlt haben, ne? Die Herausforderungen des Lebens führten dazu, dass sie geistig schläfrig waren. Nun, wie sieht unser Leben denn heute aus? Wenn du mal so an die einzelnen Tage denkst, wie sieht unser Leben aus? Wir rauschen mit gefühlten 200 Stundenkilometern durchs Leben, oder? Termine, Fristen, Erledigungen, Emotionaler Stress, Kummer, Sorgen, Krankheiten plagen uns. All das hält uns beschäftigt und erschöpft uns natürlich. Das ist ja eigentlich wie beim Autofahren, kann man sagen. Du kannst ein sehr guter Autofahrer sein, bist schon Stunden auf der Autobahn unterwegs, hast so manche Herausforderung gemeistert, hier einen Stau, da eine Baustelle, dann den Regen. Und nach all den Stunden, vielleicht dämmert es schon, hast du nur noch welchen Wunsch? Du denkst dir, einmal kurz die Augen zu. Einmal kurz nur die Augen entspannen. Ne? Wir wissen, dass das ein tödlicher Moment sein kann. Ne? Weil in dem Augenblick, wo wir die Augen schließen, auch nur für eine Sekunde, das Gehirn abschaltet und wir nicht mehr in der Lage sind, auf bestimmte Veränderungen, die sich ergeben, zu reagieren. Sekundenschlaf. Warum muss man uns Christen zu geistiger Wachsamkeit ermahnen? Nun, weil wir aufgrund der Lebensumstände erschöpfen könnten. Aufgrund des Lebens heute. Zunächst körperlich, weil wir viel tun müssen. Ja, und dann, als nächstes, denke ich dann, naja, Versammlung kann ich heute nicht. Ich bin einfach zu müde nach so einem Tag. Persönliches Studium, ich muss abschalten. Predigtdienst, Samstagvormittag, ich brauche einfach mal Ruhe und Zeit für mich. Menschlich nachvollziehbar, ganz natürliche Regungen. Aber so kommt es dann, dass körperliche Erschöpfung zu geistiger Müdigkeit führt. Und geistig müde sind wir nicht mehr in der Lage, auf Veränderungen zu reagieren, die sich ergeben. Ja, welche Veränderungen stehen uns denn bevor, den Menschen im Allgemeinen? Nun, die Menschheit steuert auf das folgenschwerste Ereignis zu, das ihr jemals widerfahren ist. Harmagedon. Jehova wird diese Welt, in der wir leben, von Grund auf verändern. Die Veränderungen werden grundlegender, umfassender sein als in den Tagen Noahs. Gewaltige Veränderungen. Und wie reagieren die Menschen darauf? Die Vorzeichen für die Veränderung sind klar erkennbar. Ganze Bibelkapitel sind gefüllt mit den Aussagen Jesu, in denen er beschreibt, was unmittelbar vor den Veränderungen erkennbar sein würde. Und die Menschen, sie nehmen keine Kenntnis davon. Sie sind mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Es ist so, wie der Herr Jesus Christus seinen damaligen irdischen Zeitgenossen vorhielt. Er sagte, ja, guckt zum Himmel, um das Wetter zu bestimmen und seht, der Himmel ist feuerrot. Da wisst ihr, morgen wird ein schöner Tag. Morgens guckt ihr und sagt, der Himmel ist zwar noch rot, aber bewölkt, bedeckt. Dann wisst ihr, regnerisches Wetter. Und dann sagt er, das Aussehen des Himmels, das wisst ihr zu deuten. Aber die Zeichen der Zeit, die könnt ihr nicht deuten. So war es zur Zeit Jesu, so war es zur Zeit Noahs und so ist es heute. Ne? Die Voraussagen Jehovas, seine Gesetze, sein liebevoller Rat, all das steht heute ja in noch viel größerem Maße zur Verfügung als in den Tagen Noahs und in den Tagen Jesu auf der Erde. Und auch heute gibt es Prediger der Gerechtigkeit, die sich bemühen, diese Informationen zu den Menschen zu bringen. Und die Menschen sind zu sehr beschäftigt mit den alltäglichen Dingen. Sie forschen, sie analysieren, sie erklären vieles, ne? Versäumen dabei ihren Blick auf die wesentlichen Fakten zu richten. Vielleicht, um das zu unterstreichen, ein Wissenschaftler sagte, nachdem das menschliche Wissen über lange Zeit nur sehr langsam zunahm, befinden wir uns in einer Zeitperiode, in der es eine enorme und immer schneller werdende Vermehrung der wissenschaftlichen Erkenntnis gibt. Wir leben heute in einer Welt, in der die meisten Informationen jünger als 15 Jahre sind. In manchen Wissenschaften, zum Beispiel Physik, kommt es angeblich alle 8 Jahre zu einer Verdoppelung der Informationen und Erkenntnisse. Also wir sehen ganz klar, wo die Menschen ihre Energie reinstecken, worauf sie sich konzentrieren. Jetzt denkst du, naja, ein Glück, interessiere mich nicht für Physik. Betrifft mich nicht so, ne? Aber es heißt weiter, die explosionsartige Zunahme der wissenschaftlichen Information ist nicht auf Bereiche wie Chemie, Physik und Physik beschränkt, sondern betrifft auch alltägliche Wissensgebiete, auf denen Menschen bedacht sind, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zum Beispiel Gesundheit, Ernährung, Kindererziehung. Was ist jetzt der Punkt? Heißt das, wenn ich geistig wach bleiben will, im Glauben feststehen will, dann darf ich keine Bücher lesen über Kindererziehung oder Ernährung? Dann darf ich mich damit nicht beschäftigen? Heißt es natürlich nicht. Denn viele von diesen Informationen sind ja auch gut und sinnvoll und helfen uns bestimmt auch in vielen Dingen. Nur keine dieser Informationen bringt uns Jehova näher und festigt wirklich unseren Glauben. Und dementsprechend muss ihr Platz in meinem Leben sein. Jehova versorgt uns mit den wesentlichen Informationen. Informationen, die uns verstehen lassen, was im Leben passiert, warum so viele Dinge heute passieren. Dinge, die uns zeigen, Informationen, die uns zeigen, wohin diese Welt steuert. Diese Information liefert uns Jehova. Die Frage ist für mich, wenn ich geistig wach bleiben möchte, nehme ich diese Information Jehovas wirklich noch wahr? Im vollen Umfang, in ihrem ganzen Wert, in ihrer ganzen Bedeutung? So wie das heute im Tagestext steht, ne? Das Gefühl bewahren, wie kostbar diese Erkenntnis, diese Dinge sind, wie kostbar der Heilige Dienst ist. Die Frage ist, bin ich noch fokussiert bei den vielen Dingen, die mich heute beschäftigen können? Was war nochmal Fokus? Kennen wir aus der Fotografie, kennen wir vor allem noch aus dem Physikunterricht, schon eine ältere Information als 8 Jahre. Der Fokus ist der Punkt, in dem sie Strahlen bündeln. Ne? Haben wir bestimmt tolle Experimente gemacht als Kinder. Mit einer Lupe konntest du Strahlen bündeln. Da hat so manchen Grashalm wahrscheinlich verbrannt und vielleicht sogar noch mehr. Der Punkt, in dem sie Strahlen bündeln. Was heißt es, geistig fokussiert zu sein? Nun, worin bündelt sich meine Aufmerksamkeit? Worum bündelt sich mein Interesse, meine Kraft, mein Einsatz? Bin ich fokussiert auf den Vorsatz Jehovas? Bündelt sich alles im Vorsatz Jehovas? Oder habe ich so viele Interessen, habe ich so viele Dinge, die mich beschäftigen, dass da gar kein Brennpunkt mehr ist? Dass mein Leben, mein Glauben nur noch so ein diffuses Licht ist, so ein heller Nebel, der langsam dunkel wird. Ne? Bin ich noch fokussiert? Habe ich immer im Sinn, in welcher Zeit ich lebe und wem ich diene? Das Wort Jehovas muss also das zentrale Element in meinem Leben bleiben, bei allen Interessen, die ich sonst vielleicht haben mag. Wenn ich geistig wach bleiben will. Ne? Und ich darf das Gefühl nicht dafür verlieren, wie wertvoll diese Dinge sind, die Jehova vermitteln. Ja, das führt uns zu einem Hinweis, den auch der Herr Jesus Christus persönlich gab, in Matthäus Kapitel 5, im Vers 3. Matthäus 5, Vers 3. Hier heißt es: Glücklich sind die, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind, da das Königreich der Himmel ihnen gehört. Kennen wir den Vers. Aber was bedeutet das? Glücklich sind die, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind. Das heißt, zu wissen, dass ich geistige Bedürfnisse habe, richtig? Richtig, aber das reicht nicht, zu wissen, dass ich geistige Bedürfnisse habe. Das heißt, zu wissen, wo ich diese Bedürfnisse stillen kann, oder? Ja, aber das reicht auch noch nicht. Warum nicht? Nun, ein Beispiel mag unterstreichen, was noch fehlt. Jeder Mensch, jeder von uns weiß, wie wichtig Wasser für uns ist, ne? Für unseren Organismus, damit wir leben können. Wir wissen, wie wichtig das ist, wie die Bedürfnisse, die geistigen. Und wissen wir, wo wir Wasser herkriegen? Überhaupt kein Problem, am Wasserhahn, im Kühlschrank, überall. Ne? Aber wie oft erwischst du dich bei dem Gedanken, ich muss mehr trinken? Wie oft spricht jeden Tag ein Arzt diese Empfehlung aus? Hören Sie mal, Sie müssen mehr trinken, um gesund zu werden. Also zu wissen, das Bedürfnis ist da, zu wissen, wo kriege ich es her, reicht offensichtlich nicht. Ich muss dieses Bedürfnis auch befriedigen. Dazu gab es mal eine interessante Studie, also nicht dazu, sondern zum Wasser allgemein. Da hat man eine Gruppe Sportler genommen und hat die gehen lassen. 5 km/h, moderates Tempo, und hat ihnen nichts zu trinken gegeben und wollte gucken, wie lange halten die durch. Die sind losgelaufen und das heißt, nach 3,5 Stunden war Ende. Da stieg die Körpertemperatur und sie brachen vor Erschöpfung zusammen. Dann nahm man eine zweite Gruppe und die ließ man trinken. Die hat man Wasser hingestellt, sie konnten trinken, wann immer sie durstig waren. Wie lange haben die durchgehalten? Es heißt, die liefen immerhin 6 Stunden, weil sie jetzt Wasser zu sich nahmen. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe. Und diese Gruppe bekam alle 15 Minuten 0,2 Liter Wasser. Das ist eine Menge, die hat man errechnet, das ist das, was der Körper bei der Beanspruchung verbraucht. Die tranken alle 15 Minuten 0,2 Liter, nach Plan, festgesetzt. Nicht, weil sie Durst hatten, nach Plan. Was meinst du, wie lange sind die gelaufen? Das heißt, nach mehreren Stunden musste der Test abgebrochen werden, weil die nicht aufhörten zu laufen. Und als sie befragt wurden, heißt es, behaupteten sie, sie hätten auch noch auf unbestimmte Zeit weiterlaufen können. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass Durst anscheinend kein sicheres Barometer dafür ist, wie viel Wasser mein Körper braucht, damit ich durchhalte. Es kann durchaus sein, dass mein Körper mehr Wasser braucht, als mein Durst mir meldet. Was heißt das jetzt geistig? Es reicht nicht zu wissen, dass ich ein geistiges Bedürfnis habe. Ich muss es auch stillen, am besten nach einem festen Programm, wenn wir an diese Studie denken. Ich muss ein festes Studienprogramm haben, am besten einen festen Tag, eine feste Uhrzeit und einen festgelegten Stoff, damit ich dann, wenn ich Zeit habe, nicht erst anfange zu überlegen, was machst du denn jetzt, ne? Einen festgelegten Zeitpunkt fürs Studium und einen festgelegten Stoff. Im Wachturm hieß es mal, bist du dir der Tatsache bewusst, dass du deinem Sinn und deinem Herz geistige Nahrung zuführen musst? Also über das Wissen und das Bedürfnis hinaus. Ne? Wir müssen unserem Körper, unserem Geist auch die entsprechende Nahrung zuführen. Das tun wir im persönlichen Studium, im zielgerichteten Studium. Was ist das Ziel des Studiums? Im Glauben festzustehen. Jehova kennenzulernen, ein enges Verhältnis zu Jehova aufzubauen. Jehova kennt mich mit jeder Faser meines Körpers, mit jeder Faser meines Seins. Er kennt mich ganz genau. Die Frage ist, wie gut kenne ich Jehova? Jehova versteht mich in all meinen Belangen, in meinem Kummer, in meinen Sorgen, in meinen Freuden, in dem, was ich vorhabe. Jehova versteht mich. Wie gut verstehe ich Jehova in seinem Vorsatz, in seiner Vorgehensweise, auch in Verbindung mit der Christenversammlung? Der Apostel Paulus schrieb an Timotheus, sinne über diese Dinge nach und geh darin auf. Persönliches, intensives Studium, geh darin auf. Geistige Speise zu sich nehmen. Ja, heute steht uns diese geistige Speise ja auch in unglaublich vielen Varianten zur Verfügung, oder? Die jungen Leute werden das hervorragend wissen. Es gibt MP3, PDF, E-Books, es gibt die JW.org, die Watchtower Online Bibliothek und natürlich unsere Watchtower Library. Genial, oder? Auf dem PC, wenn wir jetzt mal die ganzen Smartphone hier auf dem Tisch packen, wahrscheinlich auf mindestens jedem zweiten, ist die Watchtower Library drauf. Genial. Wann immer ich eine Information brauche, eine Frage habe, weiß ich, wo ich nachgucken kann. Nur dürfen wir nicht vergessen, über Informationen zu verfügen, heißt nicht Wissen. Bedeutet nicht Erkenntnis haben. Damit Informationen zu Wissen werden, müssen sie verarbeitet werden. Ich muss die Information aufnehmen, ich muss sie verstehen, ich muss sie mit vorhandenem Wissen verbinden und mich natürlich immer wieder daran erinnern. Und das ist Studium. Informationen aufnehmen, verstehen, integrieren und sich immer wieder daran erinnern. Unerlässlich, wenn wir in dieser turbulenten, schwierigen Zeit geistig wach bleiben wollen. Holen wir uns zwei weitere Hinweise zur geistigen Wachsamkeit vom Apostel Petrus, und zwar aus seinem ersten Brief. Erster Petrus, da lesen wir zuerst Kapitel 4, Vers 7 und dann direkt im Anschluss Kapitel 5, den Vers 8. Erster Petrus 4, Vers 7. Hier schreibt er, das Ende aller Dinge aber hat sich genaht. Seid daher gesunden Sinnes und seid wachsam im Hinblick auf Gebete. Das Gebet wird hier als wichtiger Faktor genannt. Und der zweite Vers, Kapitel 5, Vers 8. Hier sagt er, bleibt besonnen, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht jemanden zu verschlingen. Bleibt besonnen, seid wachsam. Was glaubst du, woran hat sich Petrus wohl erinnert, als er diese Verse schrieb? Er sagte, seid wachsam im Hinblick auf Gebete. Nun, in der Nacht vor seinem Tod waren das genau die Worte, die der Herr Jesus Christus zu seinen Jüngern sagte. Ne? Er sagte, wacht und betet unablässig. Und das wird sich bei Petrus eingebrannt haben. Warum? Weil er und die Jünger nämlich eingeschlafen sind. Ihnen ist das nicht gelungen, wach zu bleiben, unablässig zu beten. Wir wissen heute, sie hätten den Lauf nicht verändern können. Das war alles nach dem Plan Jehovas. Aber wie lange mag das an Petrus gezehrt haben? Ne? Dass er vielleicht dachte, Mann, wenn wir nicht eingeschlafen wären, vielleicht hätten wir was tun können. Vielleicht hätten wir die Volksmenge kommen sehen. Vielleicht, wie lange mag das an ihm gezehrt haben, dass er nicht wach geblieben ist? Also seine Ermahnung, wach zu bleiben. Und dann sagt er, bleibt besonnen. Und er erwähnt das Gebet. Was bedeutet für dich Besonnenheit? Wann ist für dich ein Mensch besonnen? Wann handelt er besonnen? Nun, Besonnenheit bedeutet ruhig, gelassen, vernünftig, die Situation genau betrachten können und eine kluge Entscheidung treffen. Im Optimalfall. Das bedeutet Besonnenheit. Petrus, wir denken wieder an Petrus, der da schrieb, ne? Der blieb nicht immer besonnen. In der Nacht vor dem Tod Jesu, da griff der zum Schwert und wollte eine ganze Volksmenge verprügeln. Das hätte ein Blutbad gegeben, ne? Weil er nicht besonnen war in dieser Situation. Was heißt das für uns? Nun, egal was um uns herum passiert, egal wie die Welt sich in wirtschaftlicher und in politischer Hinsicht auch präsentieren mag, bleiben wir besonnen und vergessen wir niemals, in welcher Zeit wir leben. Egal, ob sich die Situation um uns herum nun entspannt oder ob sie kritischer wird, wir wissen doch, all das, was passiert, diese Welt steuert auf diesen einen Punkt zu, auf dieses eine Ereignis, auf diesen einen Tag, an dem Jehova alles verändern wird. Und das dürfen wir niemals vergessen, besonnen bleiben. Jede Entscheidung, jede Überlegung sollte davon zeugen, dass wir auf diesen Tag zusteuern. Dann handeln wir besonnen. Ja, und dann erwähnt der Apostel Petrus das Gebet, ne? Als unverzichtbar, um geistig wach zu bleiben. Das Gebet ist ja die Verbindung zu Jehova schlechthin. Zu jeder Tageszeit, an jedem Tag, an jedem Ort kannst du zu Jehova beten. Was bedeutet das? Was passiert, wenn du zu Jehova betest, wenn du mit ihm sprichst? Nun, wie fühlst du dich, wenn du spürst, du kannst dich jemandem anvertrauen? Du hast da jemanden in der Versammlung, dem du vertraust und dem kannst du alles erzählen. Deine Sorgen, dein Kummer, deine Ängste, die Dinge, über die du dich freust und du kannst ganz offen mit ihm reden. Du weißt, du kannst das alles offen erzählen, er macht dir keine Vorwürfe, keine Vorhaltungen. Er hört dir einfach zu. Das ist natürlich die Voraussetzung, ne? Dass er dir auch zuhört. Aber das hat Jehova versprochen in 1. Johannes 5, Vers 14, dass er zuhört. Wie fühlst du dich dann? Das Vertrauen wächst, du fühlst dich hingezogen. Es entsteht eine enge Bindung zu demjenigen, dem du dich anvertrauen kannst. Und das passiert, wenn wir beten, wenn wir Jehova unser Kummer und unsere Ängste anvertrauen. Und was passiert bei Jehova, wenn wir beten? Nun, drehen wir die Situation um. Du merkst, da kommt jemand in der Versammlung auf dich zu und der vertraut dir alles an. Der erzählt dir deine Sorgen, seine Sorgen. Deine Sorgen kennst du alleine. Der erzählt dir von seinen Sorgen, von seinem Kummer, von seinen Ängsten ganz offen. Und du merkst, er vertraut dir. Wie wirkt das auf dich? Nun, du fühlst dich hingezogen. Du baust deinerseits Vertrauen und Liebe auf. Und das passiert bei Jehova, wenn wir ihm unser Herz ausschütten. Diese enge Bindung entsteht. Und das hilft uns, geistig wach zu bleiben. Ne? Die Wertschätzung für diese enge Verbindung zu Jehova lässt uns wachsam bleiben, weil wir natürlich um nichts in der Welt diese enge Verbindung aufgeben wollen. Und noch etwas passiert, wenn wir beten. Wir setzen einen Mechanismus in Gang, bei uns, unbewusst wahrscheinlich. Was für ein Mechanismus? Stell dir vor, du setzt dich am Ende des Tages hin, um mit Jehova zu sprechen, zu beten. Und jetzt fällt dir plötzlich ein, da war heute was, vielleicht mit dem Bruder sowieso, und das war nicht so, wie Jehova sich das vorstellt. Da habe ich vielleicht nicht so reagiert, wie das für einen Christen sein sollte. Kennen wir alle die Situation, ne? Du hast plötzlich ein schlechtes Gewissen. Wie kommt das? Wo kommt das plötzlich her? Weil du dich hinsetzt, mit Jehova sprechen möchtest und offenbar darüber nachdenkst, wie du vor Jehova dastehst, wie Jehova über dich denkt. Das ist ein Mechanismus, ne? Und je öfter wir also beten, desto öfter setzen wir diesen Mechanismus in Gang. Je öfter wir beten, desto öfter denken wir über unser Verhältnis zu Jehova nach. Und das hilft uns dann wiederum, geistig wach zu bleiben. Darum sagt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 12, dass wir im Gebet verharren sollen, im Gebet ausharren sollen, weil es so wichtig ist. Das heißt, ausharren, wir müssen uns schon auch manchmal dazu zwingen zu beten. Auch das kennen wir sicherlich alle, ne? Wenn uns die Alltagssorgen niederdrücken, wenn wir Kummer, wenn wir Probleme haben, wenn wir müde sind, fällt es schwer zu beten, aber manchmal auch, wenn es uns zu gut geht, oder? Es ist nicht so, dass wenn wir einen guten Lauf haben, wenn vieles klappt und funktioniert, wir uns wohlfühlen, dass dann oft das Gebet ein bisschen ins Hintertreffen gerät, wir uns nicht mehr so oft bewusst sind, dass wir beten sollten. Geistig wach bleiben heißt eben gerade in solchen Situationen auch, weiter am Gebet festhalten. Deswegen hat der Apostel Paulus an anderer Stelle geschrieben, wer daher denkt, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Weil wir denken könnten, der Situation brauchen wir das nicht. Wir wollen also im Gebet verharren und da Gebet bleiben, damit es eine gute Gewohnheit für uns bleibt, damit wir unsere Hoffnung, unser Ziel nicht aus dem Auge verlieren und unser Verhältnis zu Jehova entsprechend wertschätzen. Kommen wir noch zu dem Gedanken, welche Rolle unsere Zusammenkünfte für unseren Glauben spielen, um geistig wach zu sein, und lesen die ebenfalls bekannten Worte in Hebräer 10, Vers 24 und 25. Hier heißt es, hier schreibt Paulus auch wieder an Christen in Jerusalem damals, und lasst uns aufeinander achten, zur Anreizung zur Liebe und zu vortrefflichen Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht aufgeben, wie es bei einigen Brauch ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir kennen diese Ermunterung, an den Zusammenkünften festzuhalten, weil wir die Ermunterung brauchen. Jetzt sagt er, wie es bei einigen Brauch ist. Was stellst du dir vor? Wie haben die gedacht, gefühlt, die, bei denen es Brauch war, nicht zur Versammlung zu gehen? Wir mögen schnell urteilen, naja, die hatten keine Lust, die waren zu bequem, nicht fest im Glauben. Kann sein, ne? Es kann aber auch sein, dass auch diese Brüder damals von den Umständen niedergedrückt worden sind. Als Paulus diese Worte schrieb, da hatten die gerade eine schwere Hungersnot hinter sich in Jerusalem, über viele Jahre hindurch. Das war gerade mal 6, 7 Jahre her. In der Apostelgeschichte haben wir darüber gesprochen, ne? Eine schwere Hungersnot, mehrere Jahre. Und da waren die Menschen, auch die Christen, natürlich traumatisiert, hatten Angst, sowas könnte wieder passieren. Und hatten natürlich den Wunsch, jetzt Vorsorge zu treffen, etwas zu tun, damit man nächste Mal abgesichert wäre. Und so mussten sie um alltägliche Dinge kämpfen, das Lebensnotwendige. Und das war eine Herausforderung. Und dazu kam die ganze Atmosphäre damals in Jerusalem. Da gab es ja diese religiösen jüdischen Gruppen, die einander bekämpften. Die ganze Atmosphäre war geprägt von religiösem Fanatismus und natürlich von Christenhass, den man damals offen auslebte. Und all das machte den Zusammenkunftsbesuch bestimmt auch für viele zu einer Herausforderung, so wie für uns heute. Nur, was brauchten denn die Brüder damals in dieser schwierigen Situation besonders? Das sagt der Apostel Paulus ja, ne? Was brauchten sie, wenn nicht die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten? Was brauchten sie, wenn nicht die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus und Jehova natürlich, der seinen Heiligen Geist gibt? Wir erinnern uns, wie wohltuend die Gemeinschaft mit dem Christus war, als er auf der Erde war. Vielleicht ist hier eine Situation im Sinn, als er mit 2 Jüngern sprach nach seiner Auferstehung und sie hinterher sagten, dass ihr Herz gebrannt hat nach dem Gespräch mit Jesus. Also wie wohltuend, wie ermunternd muss die Gemeinschaft mit Jesus Christus gewesen sein, mit ihm zusammen sein zu können. Und was sagte Jesus, wo wäre er, nachdem er seinen irdischen Lauf beendet hätte? Er sagte, wo immer 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da werde auch ich sein. Hier, ne? In der Versammlung. Hier ist der Herr Jesus Christus anwesend. Hier ist Jehovas Geist. Und all das hilft uns, Kraft zu schöpfen, Kraft zu sammeln. Wir wollen aufeinander achten. Wir brauchen diese Zusammenkünfte. Manchmal gibt es Ärgernisse. Manchmal gibt es Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen in der Christenversammlung. Kann sein, ne? Wenn jemand anders auf eine bestimmte Art und Weise handelt, dann ärgern wir uns. Und dennoch, wir müssen daran denken. Das hier sind die Menschen, die wir brauchen, um uns herum brauchen, um geistig wach zu bleiben. Du findest nirgendwo anders welche, die dir helfen, die dich ermuntern, geistig wach zu bleiben und Hamagedon im Sinn zu behalten. Also ist die Frage für mich, der ich geistig wach bleiben will, bin ich fest entschlossen, keine einzige Zusammenkunft nach meinen Möglichkeiten zu versäumen, jede geistige Mahlzeit zu mir zu nehmen? Habe ich erkannt, wie wichtig die Zusammenkünfte sind, um geistig wach zu bleiben? Und dann sorgt Jehova noch für eine weitere Hilfe, dass wir geistig wach bleiben können. Und dazu lesen wir Hebräer 13, Vers 17. Hebräer Kapitel 13, Vers 17. Gehorcht denen, die unter euch die Führung übernehmen, und seid unterwürfig, denn sie wachen beständig über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen werden, damit sie dies mit Freude und nicht mit Seufzen tun mögen, denn das wäre euch zum Schaden. Von welcher Hilfe ist hier die Rede? Von den Ältesten im Rahmen der Christenversammlung, die Jehova eingesetzt hat, damit sie uns durch ihr Lehren, durch ihren Rat und durch ihr Vorbild helfen, geistig wach zu bleiben. Das ist ein spannender Gedanke eigentlich, denn so ein Ältester ist ja auch ein Christ. Das heißt, die Ermunterung des Paulus, geistig wach zu bleiben, gilt auch für ihn ganz persönlich. Jetzt hat er noch eine zusätzliche Verantwortung übernommen. Der sagt nicht nur, ich passe darauf auf, dass ich geistig wach bleibe, sondern Paulus sagt, ein Ältester wacht auch über die Brüder in der Versammlung. Sie helfen uns, geistig wach zu bleiben, also eine zusätzliche Verantwortung, die sie da auf sich nehmen. Und das nach den Maßstäben Jehovas. Wenn wir uns das vorstellen, da haben wir uns als unvollkommene Menschen mit unseren sündigen Neigungen, Gefühlen unvernünftigen Bedürfnissen manchmal. Und da haben wir die gerechten und heiligen Maßstäbe Jehovas. Und da haben wir die Ältesten, die sagen, ich versuche, dir zu helfen, das anzugleichen, auf dem richtigen Weg, möglichst richtig zu handeln, ne? Nach diesen gerechten, heiligen Maßstäben Jehovas. Was für eine Aufgabe. Und mal ehrlich, für wen würdest du so eine Patenschaft übernehmen? Für wen würdest du sagen, jawohl, vor Jehova stehe ich dafür gerade, dass der Bruder, dass die Schwester nach Hamagedon noch da ist? Wohlwissend, dass Jehova dich fragt. Er gibt dir nicht die Schuld, wenn er nicht da ist, aber er fragt dich, was hast du getan, dass der hier sein könnte, wenn er nicht da ist? Würdest du so eine Verantwortung übernehmen für einen anderen? Schwierige Vorstellung, das müsste schon jemand sein, den man sehr gut kennt, der einem sehr nahe steht. Schwierige Entscheidung. Die Ältesten haben diese Verantwortung übernommen. Und zwar nicht für einen anderen Bruder, nicht für fünf, sondern für eine ganze Christenversammlung. Für 70, 80, 100 Brüder haben sie gesagt, neben der Verantwortung über mich geistig zu wachen, trage ich dazu bei, dass meine Brüder, die ich liebe, in die neue Welt kommen. Und deswegen sagt Jehova, gehorcht ihnen, seid unterwürfig. Ne? Arbeitet mit ihnen zusammen, denn ich werde sie fragen in der neuen Welt. Wo sind die Brüder geblieben, die nicht da sind? Was hast du getan? Besser noch, Jehova muss nicht fragen, wo ist er geblieben. Ne? Besser noch, wir sind einfach da. Deswegen wollen wir der Anleitung und der Führung der Ältesten vertrauen, ne? Und uns vertrauensvoll unterordnen. Das heißt also, geistig wach bleiben wir, wenn wir uns unter allen Umständen an theokratische Methoden, Verfahrensweisen und Grundsätze halten und unseren Platz in der Christenversammlung einnehmen. Wer macht bei euch Wachtumstudium? Wer? André. André, es tut mir leid. Ich bin jetzt. Aber einen Punkt müssen wir noch erwähnen. Ist auch keine Methode von mir, also ich bemühe mich schon, in der Zeit zu bleiben. Aber ein wichtiger Punkt, den wir noch erwähnen müssen, um geistig wach zu bleiben, ist natürlich unser Predigtdienst. Der ist ein wesentliches Merkmal in unserem Leben. Ein wesentlicher Punkt, der uns hilft, wach zu bleiben, nämlich über all das, was wir erkannt und verstanden haben, mit anderen zu sprechen. Interessant ist, was Paulus an Timotheus schrieb. Er sagte, ich gebiete dir feierlich vor Gott, predige das Wort, halte dringend darauf. Er sagte nicht, wäre schön, sieh mal zu. Er sagte, ich gebiete dir feierlich vor Christus, im Namen Jesu, ne? Predige, sprich über die Dinge, von denen du im Herzen überzeugt bist. Warum ist der Predigtdienst so wichtig, um geistig wach zu bleiben? Nun, wann immer wir in den Dienst gehen, müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen die Argumente, die Beweise für unseren Glauben bereit haben. Natürlich hören nicht viele Menschen, aber wenn mal einer hört, dann wollen wir schon die passenden Argumente haben, ne? Um unseren Glauben, wie Petrus auch sagt, bereit zu sein zu einer Verteidigung. Je öfter wir uns also vorbereiten, desto öfter lassen wir uns diese Dinge, die uns vom Glauben überzeugt haben, durch den Sinn gehen. Und Dinge, denen wir viel Aufmerksamkeit schenken in unseren Gedanken, die werden letztendlich besser erinnert als irgendwelche anderen Dinge, die nur flüchtig vorüberziehen. Wir brennen das quasi in unserem Gedächtnis ein. Also je öfter ich etwas erlebe oder durchdenke, umso tiefer wird es in meinem Gedächtnis, in meinem Herzen verankert sein. Sich also mit ganzem Herzen am Predigtdienst zu beteiligen, trägt maßgeblich dazu bei, geistig wach zu bleiben, so wie Jeremia. Wir betrachten im Bibelstudium ja das Beispiel Jeremias, wie er trotz der fürchterlichsten Umstände treu weiter predigte. Vielleicht denken wir auch an die Apostel im ersten Jahrhundert. Was haben die gesagt, als man sagte, hört auf zu predigen? Sie haben gesagt, wir können nicht aufhören, über diese Dinge zu reden. Warum nicht? Waren die stur? Vielleicht ein Stück weit. Wir kennen die Persönlichkeit nicht so genau, ne? Aber vor allem ging es ja um Dinge, die sie als wahr kennengelernt hatten. Sie hatten den Herrn Jesus Christus gesehen, sie hatten gesehen, wie er Menschen heilte, sie hörten, wie er lehrte. Und jetzt sollten sie sagen, das hat alles nicht stattgefunden? Das ging nicht, das war Wahrheit, ne? Also ist die Ermunterung für uns, all die biblischen Begebenheiten und Sachverhalte wahr werden zu lassen. Je realer sie für uns sind, desto mehr wird unser Herz brennen. Und die werden sich nicht unterdrücken lassen, wenn man versuchen will, uns am Predigen zu hindern. Und das hält uns wach. Die Gesetze, die Maßstäbe Jehovas, das Predigen und der Versammlungsbesuch. Im Wachtum heute wird ja auch gesagt, ne, das, was die Israeliten in Babylon wach hielt, geistig am Leben hielt, war, dass sie die Sprüche, die Lieder Zions kannten und dass sie sich der Großtaten Jehovas bewusst waren. Und das hielt sie geistig am Leben. Und das ist die Ermunterung für uns, weiterhin durchzuhalten. Das Leben wird erschöpfend bleiben, auf dieser Seite von Hamagedon. Wir werden weiter kämpfen müssen, ne? Wir wollen die nötige Motivation haben, das Vertrauen zu Jehova, dass er uns hilft, um geistig nicht zu erschöpfen. Wir wollen alles daran setzen, geistig wach zu bleiben. Lassen wir nicht zu, dass unsere Liebe zu Jehova, zu seinen gerechten Grundsätzen und zu seiner Organisation erkaltet. Erkennen wir die Gefahr immer, in der wir leben? und werden wir nicht zu selbstsicher, sondern bleiben wir geistig wach. Dankeschön.